Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen wünsche ich. Wir haben Montag, den 30. September, nur zur Info, weil morgen passiert was ganz Spannendes. Mein Name ist Martin Servas und Sie hören unseren Podcast Bauphysik Plus. Heute geht es wieder um energieeffizientes Bauen, gefördertes Bauen, aber all das wäre nur mindestens höchstens die Hälfte wert, wenn nicht mein Kompagnon Lars auch dabei wäre. Guten Morgen, Lars.
Ja, hallo und guten Morgen, lieber Martin und liebe Zuhörende, Zuschauende.
Wir haben heute ein Thema mitgebracht und zwar geht es um das neue und morgen in Kraft tretende Förderprogramm KNN der KfW-Bank, das heißt den kostengünstigen, nachhaltigen Neubau, glaube ich heißt es, in Abkürzung, da fängt schon an, wo es um Wohngebäude gehen soll. Und wir werden so ein paar Aspekte uns anschauen, die Anforderungen uns anschauen und mal überlegen, wozu macht man das und wozu führt das? Lars, wann hast du zum ersten Mal von diesem Programm gehört?
Naja, angedacht und angesprochen war es schon über das ganze Jahr, weil wir die Diskussion um den Gebäudetyp E gehabt haben und wir da ja auch langsam jetzt Bewegung bekommen in die Gesetzesvorlagen, die ja dann 2025 in Kraft treten dürfen. Und begleitend haben wir aus der Förderwelt ja auch immer die Unterstützung des bezahlbaren Wohnraumes. Und so wurde es dann nach der Sommerpause konkret, sodass die ersten Details klar wurden. Ja, und jetzt leben wir seit 3-4 Wochen mit den ersten Veröffentlichungen, konkreter glaube ich seit dem 27.8.
Und bevor wir einsteigen in die Diskussion, wollen wir alle abholen. Es mag sein, dass der ein oder die andere das Programm schon kennt, sich mal angeguckt hat, aber für alle anderen haben wir es mal zusammenfassen lassen. Und weil ich ein Spielkind bin, werde ich es nicht selber vorlesen, sondern ich habe mich nochmal an der künstlich generierten Stimme versucht, die Sie gleich hören werden. Also schreiben Sie uns gerne, wie natürlich das mittlerweile klingt, aber hören wir uns erstmal an, was im Förderprogramm steckt.
Das Förderprogramm Klimafreundlicher Neubau im Niedrigpreissegment der KfW wurde ins Leben gerufen, um umweltfreundlichen und effizienten Wohnraum zu schaffen, der die Treibhausgasemissionen minimiert und nachhaltig gestaltet ist. Ziel ist es, die Errichtung von Gebäuden zu fördern, die weniger Energie verbrauchen, klimafreundlich sind und zukunftsfähigen Wohnraum bieten. Die KfW verfolgt damit das Ziel, den CO2-Ausstoß über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes zu reduzieren, erneuerbare Energien zu fördern und gleichzeitig die Kosten für Bewohner und Bauherren zu senken. Die Hauptanforderungen: Effizienzhausstandard 55. Das Wohngebäude muss den Standard eines Effizienzhauses 55 erreichen. Das bedeutet, der Primärenergiebedarf darf nur 55% des gesetzlichen Referenzwerts betragen und der Transmissionswärmeverlust muss auf 70% des Referenzwerts begrenzt sein. Treibhausgasemissionen. Die Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes müssen den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude Plus entsprechen. Das bedeutet, es dürfen maximal 24 Kilogramm Kohlendioxidäquivalent pro Quadratmeter Netto-Raumfläche pro Jahr emittiert werden. Keine fossilen Energieträger. Fossile Energieträger und Biomasse sind für die Wärmeerzeugung ausgeschlossen. Das bedeutet, kein Gas, Öl, Kohle, Torf, biogenes Gas, Öl oder feste Biomasse dürfen genutzt werden. Lebenszyklus-Kostenanalyse. Es muss eine detaillierte Lebenszykluskostenanalyse, LCC, über 50 Jahre durchgeführt werden. Die modifizierten Lebenszykluskosten des Gebäudes dürfen einen projektspezifischen Anforderungswert nicht überschreiten. Dabei werden sowohl Baukosten als auch Energiekosten berücksichtigt. Wohnflächenoptimierung. Das Gebäude muss effizient gestaltet sein. Die Anzahl der Individualräume richtet sich nach der Wohnfläche. Zum Beispiel sind bis zu 55 Quadratmeter mindestens 2 Räume erforderlich, bis zu 85 Quadratmeter mindestens 4 Räume und ab 100 Quadratmeter kommt pro weitere 15 Quadratmeter ein Raum hinzu. Die Nebenanforderungen. Anlagentechnik. Wärmepumpen müssen strenge Geräuschvorgaben erfüllen und ab 2025 über Schnittstellen zur netzdienlichen Steuerung verfügen. Ab 2027 sind nur noch Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln erlaubt. Lebenszyklusanalyse nach QNG. Die Bewertung des Treibhausgaspotenzials erfolgt nach den Bilanzierungsregeln des Handbuch Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude. Sommerlicher Wärmeschutz. Ein Nachweis gemäß DIN 408-2. Abschnitt 8 muss erbracht werden, um sicherzustellen, dass das Gebäude im Sommer ausreichend vor Überhitzung geschützt ist. Lüftungskonzept. Ein Lüftungskonzept, das den erforderlichen Luftvolumenstrom beschreibt, muss erstellt werden, zum Beispiel nach DIN 1946-6. Dokumentation und Nachweise. Alle Berechnungen und Nachweise, einschließlich Pläne, Rechnungen und Materialien, sind mindestens 10 Jahre aufzubewahren. Hydraulischer Abgleich. Bei wassergeführten Wärmeversorgungsanlagen ist ein hydraulischer Abgleich durchzuführen und zu dokumentieren.
So, soweit unser Automat. Wir haben gehört, die Zahlen sind noch nicht so fest. Es war etwas holprig bei DIN 4108 Teil 2 und bei der DIN 1946 Teil 6. Aber ansonsten fand ich die Stimme schon mal ganz, ganz natürlich eigentlich. Aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Es waren sehr viele Einzelpunkte und mein Vorschlag, Lars, wir können ja mal kurz die Haupt- und Nebenanforderungen durchgehen und uns dann so ein bisschen Gedanken machen, woher kommt's, woher geht's hin, ist das was Neues oder ist das eigentlich mittlerweile auch so ein bisschen so eine Art Standard, den man vielleicht baut. Willst du vorab was anmerken oder sollen wir einfach der Reihe nach vorgehen?
Wir können gerne loslegen. Ja. Ich halte das auch für ein wichtiges und gutes Programm. Und die Anforderungen entsprechen ja auch der gelebten Baupraxis.
Ja, fangen wir mal mit vielleicht dem Punkt an, der am geläufigsten ist. Das heißt Effizienzhausstandard 55 oder 40 geht natürlich auch. Das ist nichts Neues für uns. Also dass das eine Anforderungsgröße ist, ich glaube, das können wir relativ schnell dann überspringen, oder? Das ist nichts Neues.
Ja. Das kennen wir schon. Den Jahresprimärenergiebedarf bilanzieren. Das machen wir und adressieren wir aus dem Gebäudeenergiegesetz im Paragraphen 15. Wir haben Coupé gegenüber dem Referenzwert 55%. Das ist erreichbar und gerade wenn wir dann noch die Nebenanforderungen hören, dass wir keine fossilen Energieträger einsetzen dürfen, dann haben wir alleine schon über die Implementierung der Anlagentechnik Coupé so gut wie erreicht. Ja. Und H-T, also den Transmissionszimmerverlust mit 70% gegenüber dem Referenzwert. Auch das ist heute, wenn man die Bauprodukte sinnigerweise zusammensetzt, auch Standard beziehungsweise möglich.
Du hast einen Punkt so ein bisschen jetzt nebenbei erwähnt, das ist der Verzicht auf fossile Energieträger und Biomasse. Mhm. Das hat mich so ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt.
Das können wir aus dem Gebäudeenergiegesetz und der Verfügbarkeit, der Ressourcenverfügbarkeit ableiten. Wir haben ja Biomasse, müssen wir ja seit dem 01.01.2024 nur noch aus nachhaltigem Anbau dem Gebäude zuführen bzw. die Stöchiometrie in die Verbrennung geben. Und weil diese Ressource begrenzt ist, also nicht die Biomasse per se, wir haben ja das Prinzip der Nachhaltigkeit, wir dürfen immer nur so viel entnehmen, wie auch nachwachsen kann, sondern der nachhaltige Anbau, der limitierende Faktor ist. Deswegen sollen wir beim Neubau auf die Biomasse verzichten, sondern das, was wir an Biomasse selbst zur Verfügung haben, dort adressieren, wo wir im Bestand eventuell nicht energetisch sanieren können, so denken mal an den Denkmalbereich oder auch in Landregionen, wo eine energetische Sanierung überhaupt gar nicht möglich ist, ne, weil das Gebäude gar nicht diese hohen Investitionen wiedergibt und vielleicht auch der Nutzende des Gebäudes gar nicht die Mittel zur Verfügung hat. Das heißt, wir nehmen das, was an verfügbarer, nachhaltiger Biomasse ist und adressieren das an die sogenannten energetischen Problemgebäude.
Trotzdem hat es mich ein bisschen gewundert, dass man es so kategorisch rausnimmt. Also man hätte ja sagen können, Biomasse ist aus nachhaltigem Anbau sozusagen weiterhin möglich oder zulässig. Ne? Also das ist so ein bisschen.
Ja, wenn man das sieht, ne, wenn man unseren Gebäudebestand sieht, was ja die größte Herausforderung ist und wir damit auch wesentlich mehr Gebäude brauchen, die vielleicht auf diese Ressource nachhaltige, verfügbare Biomasse zurückgreifen können, ist das eigentlich der richtige Ansatz. Ich würde mal eine andere These aufstellen, dass wenn ich heute neu baue, dass ich eigentlich gar kein hydraulisches System mehr benötige und wenn ich das Gebäude richtig auslege, auch reduziert auslege, jetzt nur auf den Effizienzhaus 55 Standard, dass ich diese klassischen großen Energiemaschinen wie Biomasseanlagen gar nicht im Gebäude benötige. Hinzu kommt ja noch, dass ich sehr viel Aufstellfläche brauche für die Biomasse. Das heißt, ich habe die Technik, ich habe den Pufferspeicher, ich habe in der Regel eine Solarthermieanlage dabei und damit habe ich ja wieder Verteuerungsraten, die ich in der Anlagentechnik in das Gebäude platziere.
Es macht Sinn, du hast völlig recht, und es geht ja um den Neubau, ne? Also das muss man auch sich vor Augen halten. Es geht ja nicht wie bei den Effizienzhäusern sonst allgemein auch um den Bestand und die Sanierung, sondern es geht ja wirklich um den Neubau.
Genau.
Dann haben wir die Anforderungsgröße, die auch jetzt nicht neu ist. Das sind die Treibhausgasemissionen, also unsere Lebenszyklusanalyse, was die Konstruktionen und das Gebäude angeht, also LCA. Mit den 24 Kilogramm CO2-Äquivalent. Auch das ist mittlerweile jetzt nichts Neues mehr.
Ja, würde ich auch so sehen. Also die QNG-Anforderungen sind zumindest im Neubaubereich bekannt und wird auch von den Planenden angewendet. Und wir haben ja mittlerweile auch Normierungen und das ist ein Verfahren, was auch in der Lehre oder in der Ausbildung den Planenden zuteil wird und damit auch eine Anwendung findet und auch das Bewusstsein schärft für Ressourcen und Ressourcennutzung und Schonung.
So, das wären so aus meiner Sicht so eine erste Stufe der Anforderungen, die nicht neu sind. Nähern wir uns so den spannenden Sachen nochmal über die Gebäudetechnik. Wenn man sich jetzt überlegt, was alles ausgeschlossen wird an Wärmeerzeuger, bleibt ja nicht mehr beliebig viel übrig. Das heißt, entweder ich habe die Möglichkeit, an ein Netz mich anzuschließen, was die entsprechenden Eigenschaften aufweist, oder ich bin eigentlich bei der Wärmepumpe, richtig?
Ja. Oder wir gehen in die Stromdirektheizung. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, genau. Wenn ich einen sehr guten Wärmedämmstandard habe und nur noch geringe Heizwärmebedarfe, könnte ich ja auch in die direktelektrische Versorgung gehen. Das heißt Infrarotheizungen, Plug and Heat. Das wäre eine ganz einfache Anforderung, die ohne großen technischen Aufwand realisierbar ist. Und auch eine Möglichkeit wäre, das Gebäude zu versorgen auf dem Low-Budget-Prinzip. Aber ansonsten Wärmepumpe und Wärmenetz, das sind natürlich die beiden Adressaten, die als erstes den Planenden einfallen bzw. zur Verfügung stehen.
Ja, kurze Nebenfrage. Wie ist das mit den Stromdirektheizungen im Neubaubereich? Kommt das mehr oder ist es immer noch sehr exotisch?
Es kommt mehr. Also das Start, wo wir große oder gute Wärmedämmstandards haben. Ich würde den 55er in diesem Kontext vielleicht als Mindeststandard formulieren, würde eher den 40er versuchen zu adressieren. Das heißt, da, wo wir wirklich sehr geringe Wärmebedarfe entwickeln, dort kann das eine sehr kostengünstige Möglichkeit sein vom Invest und vom Betrieb. Naja, dadurch, dass ich nicht viel Energie dem Gebäude mehr zuführen muss, weil wenig abfließt, auch durchaus eine spannende Alternative, wenn man das auch auf die Lebenszykluskostenbetrachtung aufbaut.
Ja. So, das heißt, wir sind jetzt bei den Wärmepumpen als Beispiel. Da gibt es ein paar Nebenanforderungen, was die Schallemissionen angeht und auch die Netzdienlichkeit. Ist das etwas, was ein Problem darstellt bei der Technik, die heute eingebaut wird? Oder ist das eigentlich, kann man sagen, alle Wärmepumpen, die ich jetzt dieses oder nächstes Jahr einsetze, bieten auch diese niedrigen Geräuschemissionen und die Netzdienlichkeit?
Also das Erste sind die Schallemittenten. Da haben wir die 5 dBA gegenüber der Ökodesign-Richtlinie, die wir unterfüllen müssen. Das kann eigentlich von fast jeder, und wir adressieren jetzt hier die Luft-Wasser- oder Luft-Luft-Wärmepumpen, dort ist es unproblematisch. Die geltenden Anforderungen 10 dBA ab nächstem Jahr, das bedeutet schon planerischen Aufwand und gegebenenfalls auch Zubauten, die bereitgestellt werden müssen. Da ist noch nicht jeder Hersteller so weit dessen, dass wir diese erfüllen können. Und die weiteren Nebenanforderungen an die Jahresarbeitszahl, natürliche Kältemittel, das ist unproblematisch. Das haben heute eigentlich alle Standard-Wärmepumpenhersteller. Und dann war die nächste Frage noch die Netzdienlichkeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da gehen wir in die Digitalisierung der Energie- und Wärmewende. Das heißt, wir brauchen eine Konnektivität. Das heißt, gerade aus der Erzeugung und dem Verbrauch und dem antizyklischen Bereitstellung von Energie aus den erneuerbaren Energien, die dann auch netzdienlich nutzbar gemacht werden sollen und auch auf die Netze reagieren dürfen sollen. Das heißt, auch der Energieversorger möchte gerne den Blick und auch den Eingriff auf die Verbrauchseinheit Wärmepumpe. Und da gilt es für die Planenden wirklich von Anfang an interdisziplinär zu planen. Das heißt, nicht nur die Anlage entsprechend auszulegen mit Pufferspeicher, dass ich dann auch in den Zeiten, wo kostengünstig Strom zur Verfügung ist, entweder aus der Eigenerzeugten oder aus dem Netz heraus, dieses dann zwischenpuffern kann und ich auch die Möglichkeit habe, dass wir an günstigen Last- und zeitvariablen Tarifen mitpartizipieren können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der einfach integriert werden muss. Das heißt, die Gebäudeautomation, die Gebäudeleittechnik, die Hausautomation muss sich ein wenig erweitern und das muss im Vorfeld auch mitgeplant werden, dass ich entsprechende Technologien und Energieströme, wo immer sie denn dann herkommen mögen, für mein Gebäude effizient bereitstellen kann und nutzbar machen kann.
Ziel ist ja, Lastspitzen oder Stromspitzen zu kappen, ne? So ein bisschen. Also weder im Bedarf noch im Angebot sozusagen will man diese hohen Spitzen haben. Das setzt ja, wie du sagst, die Intelligenz voraus, aber auch gewisse Einbauten wie so ein Wärmepufferspeicher, der entsprechend groß genug ist dafür. Aber auch das ist ja von der Planerseite vielleicht jetzt, also es ist doch eigentlich, wenn ich jetzt mal aus meiner Sicht da drauf gucke, ist es eher die Intelligenz, die jetzt das Neue ist, oder? Also Pufferspeicher habe ich doch sowieso bei einer Luftwasserwärmepumpe zum Beispiel.
Würde man von ausgehen. Also ich würde mal sagen, in den letzten 1,5 Jahren ist dieses sensibilisiert worden und auch bei den Planenden und werden auch mehr und auch größere Pufferspeicher ausgelegt, die genau diese Netzdienlichkeit auch in den Fokus rücken, damit ich entsprechende Unabhängigkeiten erreichen kann. Und das andere ist die KI-Algorithmen vielleicht, die ich mit integriere. Also KI ist erstmal erste einfache Anwendungen, wenn dann, wenn Strom zur Verfügung, dann erzeuge ich Wärme. Aber jetzt diese wetterprognosebasierte Regelungen, den Abruf der vielleicht Zeit- und Lastvariablen Tarife, der Eigenerzeugung und das Gesamte dann in dieses Gebäude mit den unterschiedlichen Verbrauchern, also da adressieren wir auch, dass die Waschmaschine, den Kühlschrank oder vielleicht etwas weiter gefasst die Sektorkopplung mit der Mobilität. Wir haben eine E-Mobilität, ob das jetzt das E-Bike ist, das E-Auto ist, dass wir dieses im Gesamtkontext betrachten und dann auch miteinander agieren lassen. Und das Erste ist, dass ich überhaupt miteinander agieren kann, dass wir uns gegenseitig verstehen. Das heißt, wir brauchen eine Kommunikation und eine Konnektivität. Und darauf baue ich dann auch meine Gebäudeautomation auf. Mhm.
Würde ich jetzt auch mal einen Haken hintermachen, oder? Das hat jetzt so keinerlei einschränkende oder strategisch andere richtungsweisende Entscheidungen zufolge, denke ich, ne? Also diese Vorgaben bei der TGA. Sodass ich jetzt eigentlich bei den Hauptanforderungen, bei den zwei Knackpunkten bin aus meiner Sicht, das ist zum einen die Lebenszykluskostenanalyse und auch die Begrenzung der Kosten. Also ja, das gehört ja zusammen. Also dass ich so eine LCC, Life Cycle Costing Analyse durchführen muss, dafür wird ein Excel-Sheet bereitgestellt, wo die Kostengruppen 300, 400 und 550 mit reinspielen. 300 sind die konstruktionsbedingten Kosten, 400 die TGA und 550 sind alle fest eingebauten Dinge im Außenbereich, wie ein Mülleimerunterstand oder sowas in der Kategorie. Also das sind die Kosten, die ich über den Lebenszyklus von 50 Jahren hinweg verfolgen muss. Das ist das eine, aber das andere ist eben auch eine Begrenzung, eine Obergrenze der Kosten. Das ist tatsächlich neu. Und gibt es da schon irgendwie Erfahrungen, Rückmeldungen aus der Praxis? Wir stehen natürlich erstmal noch am Anfang. Ich werfe noch eine Information mit rein. Also dieser Grenzwert sozusagen oder der Vergleichswert, der ermittelt sich aus einem mittleren Baupreis vom BKI, Baukostenindex, der dann noch regional angepasst wird. Also es hängt davon ab, ob Sie in welcher Gegend sie bauen, ob es jetzt eine Großstadt ist, wo die Kosten vielleicht höher sind. Also es geht nicht um das Grundstück, es geht nur um das Gebäude selber. Und dieser Referenzwert, der dient eben als als Vergleichswert, als Vergleichsgröße, als Benchmark. Und damit muss ich mich vergleichen und ich darf nicht teurer sein als dieser mittlere Preis. Gibt es da schon Erfahrungen aus deiner Sicht?
Naja, das ist im Gesamtkontext zu betrachten. Wir haben ja das Problem, dass Bauen immer teurer wird, weil wir verschiedene Anforderungen erfüllen müssen und manche wollen. Das heißt, Komfortbauen, titulieren wir das mal. Und jetzt müssen wir uns darüber Gedanken machen, was brauchen wir tatsächlich? Und wir müssen uns, und das ist auch meines Erachtens der richtige Ansatz, der dort hinten dran steckt, wir müssen uns als Planende wieder mit dem Gebäude und mit den Materialien und mit den Methodiken des Bauens auseinandersetzen und darüber dann Kostenreduktionen erreichen. Wie will ich das versuchen zu formulieren? Das eine adressiert die Baugröße, die Wohnfläche, die zur Verfügung gestellt wird für die Nutzenden und was sind die Individualbedürfnisse, die daraus bedient werden müssen. Es geht um Energieeffizienz und es geht um die Thematik, mit welchen Baustoffen und welchen Methodiken arbeite ich, also serielles Bauen. Welche Möglichkeiten eröffnet mir das serielle Bauen, Kostenreduktionen zu erreichen? Wie schaffen wir es auch wieder vielleicht durch typisiertes Bauen? Also wir hatten das mal in den 60er, 70er Jahren, als die Wohnungsnot groß gewesen ist und wir zum Beispiel Plattenbauten gebaut haben, also immer wieder gleiche Bautypen erstellt haben. Und das führt natürlich zu viel Wohnfläche, zu kostenreduzierten Ausführungspreisen. Und wenn man jetzt mal die Kostenbetrachtungen anschaut, wenn man die Kostengruppen, du hast ja gerade aufgezählt, 300, 400 und 550 adressiert und wir das dann mit dem klassischen Wohnbau beschäftigen, dann haben wir vielleicht projektspezifische Kosten in so einem Lebenszyklus von 48 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Und das ist schon eine Zielanforderung, die durch planerische Intelligenz und Ausführungskompetenz erreicht werden kann.
Was ist, also neu ist ja daran, dass es nicht nur um die Herstellkosten geht, ne? Sondern neu ist ja tatsächlich, dass das über 50 Jahre betrachtet wird. Das heißt, Konstruktionen, die ich oft angehen muss, oder es wird natürlich pauschal sozusagen hochgerechnet, ne? Also an der Stelle würde ich jetzt wieder kritisieren, dass einerseits dieses Excel-Tool, was ich da benutzen muss, sehr einfach ist zu bedienen. Also ich gebe im Prinzip nur die Herstellkosten ein als Planender, als Objektplanender. Und das Tool selber rechnet daraus dann die Lebenszykluskosten hoch. Das heißt, Wartung, Instandhaltung und so weiter wird pauschal über einen Faktor letzten Endes bei den Kosten mit draufgeschlagen. Dazu kommen dann noch natürlich die Nutzungskosten, also Energieversorgungskosten kommen natürlich noch dazu, das ist klar. Aber ähnlich wie bei der Ökobilanz habe ich jetzt als Planender nicht die Möglichkeit, über eine Konstruktion, die günstig im Unterhalt ist, die Lebenszykluskosten positiv zu beeinflussen. Das sehe ich so ein bisschen als Kritikpunkt, ehrlich gesagt.
Absolut. Aber die Frage ist immer, wie detailliert will ich so einen ersten Aufschlag machen? Also wenn ich jetzt so eine modifizierte Lebenszykluskostenanalyse durchführe, um also einen ersten Benchmark zu bekommen, wo bewege ich mich denn eigentlich hin? Und diesen Ansatz über 50 Jahre dann zu wählen und die aufgeteilten Baukosten und die jährlichen Energiekosten für Beheizung und Trinkwarmwasser dann zu bestimmen und daraus dann eine Benchmark abzuleiten, ist ja ein erster Aufschlag. Und das ist ja jedem erstmal frei überlassen, dieses auch zu konkretisieren. Das heißt, wenn ich heute in den Wettbewerb gehe oder ich in das Akquisegespräch mit Bauherren gehe, dann muss ich mich ja auch mit meinem Entwurf und mit meinem Bauprojekt und der Konzeptionierung verteidigen gegenüber anderen Konzeptionierungen. Und der erste Aufschlag ist doch die Sensibilisierung dessen, dass die Bauschaffenden sich damit auseinandersetzen müssen.
Ja, ja, absolut. Also ich bin ja bei dir. Also das eine ist sozusagen die Niedrigschwelligkeit, so eine Betrachtungsgröße überhaupt einzuführen, weil, ich sag mal, dieser Vergleichswert so um die 50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche runzelt sich die Stirn, weil das noch eine ungewohnte Größe ist. Also wenn man jetzt auf die Herstellkosten abzielt und durch die Wohnfläche teilt, dann ist das eine Größe, die man so im Gefühl hat als Objektplanender, aber auf 50 Jahre gesehen sozusagen. Das ist eine neue Größe. Also ich bin völlig bei dir. Ich muss es niedrigschwellig machen, nachvollziehbar machen können und darf es nicht im ersten Aufschlag jetzt schon so kompliziert machen. Und ein zweiter Grund wird auch sicherlich gewesen sein, die Prüfbarkeit durch die KfW selber. Also wenn ich jetzt Sonderbetrachtungen noch zugelassen hätte, dann bräuchte ich ja auf KfW-Seite auch kompetente Leute, die das prüfen könnten. Und das ist sicherlich aufgrund der Vielzahl der Anträge vielleicht oder auch, sag mal, Fachkräftemangel spielt bei der KfW auch eine Rolle, ist das ja wahrscheinlich gar nicht leistbar, die Sonderanträge sozusagen zu bearbeiten. Also ich bin da völlig bei dir, möchte nur die Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, dass ich so spezifische Betrachtungen eben nicht durchführen kann, dass ich sagen kann, okay, ich wähle jetzt zwar einen in der Herstellung teureren Bodenbelag, aber dafür bleibt der 50 Jahre lang drin. Den muss ich nicht wie jetzt ein Parkett oder ein Teppichboden dann in den 50 Jahren austauschen. Ähnlich wie bei der Ökobilanz ja auch. Auch da muss ich mich ja an den pauschalen Werten erstmal festhalten und kann innovative Baustoffe, Konstruktionen oder andere Betrachtungen nicht mit einbauen. Auch das, sag mal, sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Ne? Also ähnlich bei den Lebenszykluskosten. Und wir hatten den Wert schon genannt. Ne? Das sind so diese 50 Euro plus minus. Ne? Das ist richtet sich auch nach der Größe des betrachteten Objekts natürlich. Und das ist so ein Wert pro Quadratmeter Wohnfläche pro Jahr, muss man sagen, also auf die, oder durch die 50 Jahre aufgeteilt und mit entsprechenden Preissteigerungen versehen. Also dahinter steckt auch so eine gewisse Blackbox im Excel-Sheet, kann ich das nicht einsehen, wie das genau berechnet wird. Aber das dafür ist es einfach zu bedienen. Das muss der Bauherr, der Planende nachher und der Energieberatende natürlich auch unterschreiben. Das heißt, da hat man dann die entsprechende Verbindlichkeit. Ist es eigentlich vorgesehen, diese Kosten auch zu prüfen? Weil, sag mal, den Antrag reiche ich ja auf Basis einer Kostenschätzung wahrscheinlich ein oder Kostenberechnung, also Leistungsphase 2, 3 in etwa. Das heißt, das Gebäude gibt es noch nicht. Ich habe noch keine Ausschreibung an den Markt geschmissen. Was passiert eigentlich, wenn ich zwar mir Mühe gegeben habe, günstig zu bauen, aber der Markt gibt mir die Preise nicht? Ist das irgendwo erwähnt? Aufschlag,
weißt du das? Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich in der Form gar nicht beantworten. Die technischen Mindestanforderungen sind zwar draußen und die Nachweisführung auch, aber ich brauche für die Antragstellung erstmal das von dir gerade beschriebene Excel-Sheet, was natürlich die Baubeteiligten unterschreiben müssen. Das heißt, der Bauherr, der Architekt und der Energieplanende. Und in der Nachweisführung müssen die Kosten nachgeführt werden. Aber ob sie denn auch nachgewiesen werden müssen, kann ich an dieser Stelle gar nicht sagen.
Schade eigentlich, weil das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Ne? Zum einen, wenn ich es nicht nachweisen müsste, kann ich mir bei der Kostenschätzung oder Kostenberechnung entsprechend optimistische Gedanken machen, um es mal so zu sagen. Ja. Gleichzeitig ist es so, dass nach geltender Rechtsprechung eine Kostenberechnung eine gewisse Toleranz aufweisen darf, tatsächlich. Also plus minus, hängt jetzt vom Urteil und vom Gebäude ab, also plus minus 10 bis plus minus 30% tatsächlich, darf die vom OLG bestätigte Toleranz einer Kostenberechnung sein. Das heißt, wenn ich nachher, wenn das jetzt kontrolliert werden würde und ich würde, sagen wir mal, in der Kostenberechnung eine, sag mal, ich dürfte 50 Euro haben, ich habe 49 Euro, dann liege ich ja deutlich, also ich liege unter dem zulässigen Wert. Aber wenn ich jetzt die Toleranz ausschöpfe als Objektplanender, die mir die Rechtsprechung zubilligt bei den tatsächlichen Kosten gegenüber der Kostenberechnung, dann dürften da auch 10%, sagen wir mal, mehr draus werden und dann würde ich diesen Grenzwert überschreiten. Also das sind schon in der Praxis dann spannende Fragen, wie man das diskutiert oder ob man auf der Kostenberechnungsseite immer die Toleranz draufschlägt. Also das sind schon spannende Sachen, weil daraus, wenn dann die Förderung wegfällt, sozusagen im Nachgang, oder ich habe Angebote, also ich weiß es ja bei den Angeboten, wie teuer es dann in etwa werden wird bei der Kostenverfolgung. Dann müsste ich quasi sofort reagieren und sagen, okay, wir kriegen das Gebäude nicht für den Preis realisiert im Markt, wie wir es beantragt haben, unter Berücksichtigung der Fördermittel. Ich ziehe die Förderung zurück oder ich gehe auf eine andere Finanzierung.
Ja, der Fördermittelgeber formuliert in den technischen Mindestanforderungen, da stimme ich dir vollkommen zu. Ne? Also ich kann aus der Planung dann auch Abweichungen haben, ist immer die Frage, wie sieht das dann auch der Bauherr oder der Investor an dem Gebäude, wenn solche großen Abweichungen kommen, ist dann eigentlich die Bauaufgabe und der Vertrag erfüllt. Aber im technischen Mindestanforderungsblatt steht eigentlich nur drin über die Lebenszykluskostenanalyse, die Dokumentation der Baukostenberechnung nach DIN 276 und das Ergebnisprotokoll des bereitgestellten KNN-Berechnungstools. Also wir sind hier in der Planung. Ja. Also weitere Anforderungen werden hier erstmal gar nicht gestellt an die sogenannte Nachweispflicht. Und dann kann das durchaus passieren, dass das durchgeführt, dass wir Abweichungen haben. Ja. So kann man es im Grunde genommen formulieren. Das heißt, die Ergebnisdarstellung und die Berechnungsgrundlagen müssen zur Verfügung gestellt werden. Aber es muss kein Nachweis darüber geführt werden, dass dieses auch tatsächlich erbracht worden ist. Der besteht nur bei der Ökobilanzierung. Da muss ich einen Nachweis der Übereinstimmung der eingebauten Materialien, Produkte, Komponenten mit den Lebenszyklusberechnungen, zum Beispiel Unternehmererklärung, Herstellernachweise, Lieferscheine, Rechnungen, Fotos, auch tatsächlich nachgewiesen werden.
Also ich würde es mal deutlich deklarieren als noch nicht gefestigte Meinung unsererseits, also ohne jegliche Gewähr von uns, weil ich habe gerade auch noch mal nachgelesen oder gesucht in den Dokumenten, da finde ich dann so eine Formulierung wie: Nach Abschluss des Vorhabens ist das vollständige Ergebnisprotokoll des KNN-Berechnungstools bei der KfW einzureichen. Das wäre ja wiederum ein anderer Zeitpunkt sozusagen, also nach Abschluss des Vorhabens. Ne?
Und genau, und da ist aber die Frage, müssen die aus dem KNN-Protokoll, das ist ja das Berechnungsprotokoll, was wir haben, müssen die geplanten Kosten oder die tatsächlichen Kosten verortet werden?
Ja. Also wir können es jetzt nicht abschließend klären, aber die Frage wird sehr entscheidend sein tatsächlich, auch über die Haftung letzten Endes.
Und Verbindlichkeit.
Die Verbindlichkeit, weil auch da muss man ja sagen, wenn ich verbindliche Angebote zum Beispiel vorliegen haben müsste, also ich drehe mal die Frage um, wenn ich jetzt Objektplanender wäre und ich habe so einen Vertrag vor mir, dann würde ich sagen, was du an Fördermitteln daraus ableitest, ist mir erstmal egal, sondern ich liefere dir eine Leistung nach HOAI, Leistungsbild letzten Endes, und da sieht eine Kostenberechnung, ist eine Standardleistung in Leistungsphase 3, eine Toleranz vor, eine zulässige Toleranz vor von, sagen wir mal, +/-15%, um da jetzt mal einen Zwischenwert zu nehmen. Das heißt, das wäre meine Info als Objektplanender. Trotzdem kann ich, wenn die Kosten nachher höher sind, nicht immer dafür haftbar gemacht werden. Also auch das ist sozusagen der eine Aspekt, den die Objektplanung betrifft. Wenn ich jetzt, also das ist eine offene, also für mich ist das eine offene Frage. Ich glaube, dass das vielen Zuhörenden klar wird. Aber die muss aus meiner Sicht irgendwie beantwortet werden vorher, weil sonst wird das keiner machen, ehrlich gesagt.
Naja, aber überleg auch mal, wir gehen mal 2 Jahre zurück. Ne? Das ist schon 2022 oder 21. 21 hat das angefangen, dass wir auf dem Weltmarkt nicht die Verfügbarkeiten hatten, wie wir es gewohnt sind. Holz ist wesentlich teuer geworden, Stahl ist wesentlich teuer geworden. Was machst du, wenn du ein Projekt planst, aber Unvorhergesehenes passiert? Also wie viel Freiheitsgrad gibt man den Ausführenden bei unvorhergesehenen Ereignissen, die ja durchaus immer in irgendeiner Form latent vorhanden sind? Deswegen ist der Planungsansatz und dessen wir bemühen uns, das zu erreichen, erstmal der richtige Schritt. Inwieweit das dann aus privatrechtlichen, aber auch aus der Sicht des Fördermittelgebers eventuell beeinflusst werden kann, kann im Grunde genommen nur der Fördermittelgeber beantworten. Zumindest die zweite Adressierung.
Also ich bin bei dir, schlicht und ergreifend, also ich bin ja auch ohne Krieg und sonstige dramatische Ereignisse und Seuchen und Pandemien, bin ich ja dem Markt unterworfen. Das heißt, diesen Angebot- und Nachfragemechanismen am Markt, das kann man eben nur in einer gewissen Toleranz sozusagen abdecken oder vorhersehen quasi. Ich habe trotzdem mal nachgelesen. Ich habe
den Baupreisindex. Den regionalen Baupreisindex. Ich kann also auch noch ein bisschen differenzieren. Bin ich im urbanen Bereich, in Metropolregionen oder auf dem flachen Land? Also das sind ja schon so Einflussfaktoren, die in den BKI-Referenzfaktoren mit aufgenommen werden. Aber das Unvorhergesehene, das ist natürlich das Bauen, was das immer schwierig macht, die Kostennote dann gegebenenfalls auch einzuhalten.
Und der BKI läuft ja auch immer nach. Also auch das muss man sagen. Also auch der Baupreisindex läuft ja nach, weil die statistische Erhebung der tatsächlichen Kosten ja nachläuft. Ich habe trotzdem mal weiter gesucht. Kleiner Tech-Randaspekt. Also ich habe die Dokumente, die es gibt, bei ChatGPT reingeschmissen und frage jetzt ChatGPT parallel. Ne? Was passiert, wenn ich Abweichungen im LCC-Nachweis habe? Und zumindest ChatGPT gibt mir jetzt Antworten. Aber wie gesagt, alles ohne Gewähr, ob das auch in den Dokumenten wiederzufinden ist. Aber ich denke mal schon. So, dann steht hier Nachforderung von Unterlagen. Das ist der erste Schritt. Die KfW wird zunächst zusätzliche Unterlagen oder Erläuterungen anfordern, um die Abweichungen zu klären. Der Antragsteller muss dann die fehlenden Informationen bereitstellen oder Korrekturen vornehmen. Also das klingt so danach, dass ich schon die Kostenfeststellung am Ende einreichen muss. Und wenn ich Abweichungen habe zur Kostenberechnung aus Leistungsphase 3 sozusagen, dann kann ich trotzdem noch erläutern, wo die herkommen vielleicht. Ihr Rohstoffpreis stark gestiegen, war nicht vorherzusehen und so weiter. Also das klingt so erstmal danach. Müsste man aber nochmals nachlesen. Dann zweitens, ist die Abweichung auf Fehler in den Berechnungen oder Eingaben zurückzuführen, kann der LCC-Nachweis korrigiert und erneut eingereicht werden. Das ist logisch, ne? Aber dann ist ja auch, darüber reden wir nicht, über Fehler reden wir nicht. Weil die haben wir jetzt, die machen wir nicht. Also der Nachweis an sich ist fehlerfrei. Dann, wenn der LCC-Nachweis auch nach der Nachforderung nicht den Anforderungen entspricht oder eine Begründung, eine Erläuterung nicht stichhaltig ist und nicht genehmigt wird, kann die KfW die Höhe der Förderung entsprechend reduzieren oder die Förderung vollständig streichen. Besonders schwerwiegende Abweichungen, die den Anforderungswert deutlich überschreiten, führen in der Regel zum Verlust der gesamten Fördermittel. Sollten die Abweichungen erst nach Auszahlung der Fördermittel festgestellt werden, klar, dann wird rückgefordert, ist auch klar, Überprüfung durch Vor-Ort-Kontrollen. Bei Verdacht auf erhebliche Abweichungen kann die KfW eine Vor-Ort-Kontrolle durchführen, auch das ist nichts Neues. Strafrechtliche Konsequenzen, ja klar, ne, das steht immer irgendwie auch im Kleingedruckten, Subventionsbetrug und so weiter. Also das ist tatsächlich ein Punkt, wenn es ernst würde und ich wäre Energieberater oder Objektplaner bei so einem Objekt, dann würde ich das nach Möglichkeit schwarz auf weiß haben wollen von der KfW in irgendwelchen Auslegungsfragen oder E-Mails oder sonst irgendwas, wie das Vorgehen ist. Weil das muss man dann letzten Endes diskutieren. Ne? Also muss ich ja mit dem Bauherrn und dem Energieberatenden diskutieren. Rechnen wir einen Puffer mit ein zum Beispiel, rechnen wir sozusagen den zulässigen Toleranzbereich als Sicherheitsbeiwert obendrauf. Ja, das könnte man ja machen. Dann reduziert man das Risiko, aber bringt es nicht auf null. Also wie geht man damit um letzten Endes?
Und man hat immer die Gefahr, also ich stimme dem zu, dass es sinngebend, dass man sich hier mehr Regeln und auch klare Regeln verständigt. Das Problem ist immer, wenn man die Grenzen verwischt, dass man ein Austesten der Grenzen erlebt. Das heißt, ich schlag, das ist wie beim Autofahren. Ne? Ich darf 130 fahren und weiß bei 135
wird noch nicht geblitzt, aber fahre ich 135, genau.
Genau. Ja. Und jetzt sage ich, okay, ich habe irgendwie einen Anforderungswert, also haue ich da mal 10% mit drauf, weil das ist ja noch in Ordnung.
Also das ist ein offener Punkt. Wir können den jetzt, ich denke, dass den Zuhörenden klar geworden ist, dass das ein spannender Punkt sein wird bei der Lebenszykluskostenanalyse. Weil, wie gesagt, der Punkt, ich reize das aus, ich mache eine optimistische Kosten-B-Rechnung, stelle den Antrag und stelle nachher fest, huch, ich liege ja drüber, ich liege aber nur 10% drüber. Und wenn man wüsste, das ist so ein Toleranzbereich, den die KfW mitgeht, dann fährt man halt immer diese 10% schneller sozusagen. Andererseits braucht die KfW ja auch wiederum Kapazitäten, das zu prüfen. Das heißt, wenn ich als KfW merke, bei jedem Antrag passiert das hier, dann würde ich die Regeln anders formulieren oder eindeutiger formulieren.
Ja.
Gut, aber spannender Ansatz.
Ja? Sehr spannend, ja.
Sehr spannend und hat natürlich zur Konsequenz, dass die Kosten begrenzt werden tatsächlich. Und ich jetzt einen überteuerten, geförderten Wohnungsbau eben dann nicht mehr sehen werde, sondern das fällt dann aus der Zielrichtung, dem Zielkorridor raus. Ich würde jetzt zum nächsten spannenden Punkt kommen. Das ist nämlich die Wohnflächenoptimierung, habe ich das mal genannt. Ich zitiere da nochmal meine eigene Zusammenfassung. Das Gebäude muss effizient gestaltet sein. Die Anzahl der Individualräume richtet sich nach der Wohnfläche. Jetzt müssen wir den zwei Begriffe eigentlich klären. Das ist einmal der Begriff des Individualraums und den der Wohnfläche. Machen wir gleich. Und dann richtet sich die Anzahl nach der Wohnfläche. Das heißt, bis Was haben wir gehabt? Ab 40 oder bis 40? Ich weiß es schon gar nicht, bin total verwirrt. Jedenfalls brauche ich einen Individualraum bis zu dieser Grenze. Ich muss gerade hier ein bisschen rumscrollen. Und dann kommen sozusagen je 15 Quadratmeter immer ein Individualraum dazu. Das heißt, wo habe ich es hier aufgerechnet? Das heißt
55, 2, 70, 3, 85 Quadratmeter,
4. Ab 100 dann 5 und also je 15 dann ein weiterer Raum. Ne? Also ab 100 Quadratmeter Wohnfläche hätte ich 5 Individualräume zum Beispiel. Mhm. Was ist ein Individualraum, wäre jetzt die erste Frage. Da hattest du eben schon mal im Vorgespräch eine Definition gefunden.
Genau, ein Individualraum ist ein Raum innerhalb einer Wohneinheit, der sich als Wohn- und Rückzugsraum für 1 bis 2 Personen eignet.
Das räuchert man nicht
mal. Nach der jeweils geltenden Landesbauordnung ein Aufenthaltsraum ist.
Jetzt schluck die Kröte mal runter. Also ein Aufenthaltsraum muss es sein. Es ist ein Raum, der zum Rückzug geeignet ist. Also ganz klassischer Individualraum wäre ein Kinderzimmer.
Genau.
Ja, das wäre also ein Kinderzimmer wäre ein Individualraum. Wohn-Schlafzimmer sind Individualräume. Was kein Individualraum ist, ist zum Beispiel eine Küche, ein Badezimmer. Das sind nämlich auch keine Aufenthaltsräume nach Bauordnungsrecht. Flure nicht, Abstellräume natürlich nicht. Sondern ja, kann man das so aufzählen? Also Wohnräume, Räume zum Schlafen. Wie ist es mit einem Büro im Wohnbereich? Wird man wahrscheinlich als Büro und Gästezimmer deklarieren, dann wäre es wieder ein Schlafraum.
Ne? Also ja, genau, das ist ja Wohnrückzugsraum, ist ja im Grunde genommen das, was wir ansetzen.
Mhm, genau. So, also das und sind
Wohnküchen als klassisches Beispiel ist kein Individualraum.
Genau. Lars, räusper dich mal. Ich habe ja so einen tierischen Frosch im Hals. So, also, dann die Mindestgröße ist geregelt. Das ist ein Raum, der muss mindestens 10 Quadratmeter groß sein. Das sind so, ist schon die Eigenschaft eines Individualraums. Was ist jetzt daran so spannend?
Naja, wir bekommen begrenzte Wohnflächen. Also wir können nicht mehr große Wohnräume schaffen, die mit 2 Personen 200 Quadratmeter belegt werden, einem großen Wohn-Ess-Bereich, also Open-Space-Bereiche und dann 2, 3 Individualräumen, sondern wir bekommen tatsächlich auf das Wohnen reduzierte Flächen und damit natürlich auch eine Kostenreduktion. Also wir haben ja, und da gibt es eine Studie vom Wuppertal-Institut, wenn man sich mal anschaut, wir bauen eigentlich immer effizienter, brauchen aber pro Kopf immer mehr Energie. Das liegt unter anderem daran, dass wir, sagen wir mal, nehmen wir den 50er-Jahre-Standard, etwa 20 Quadratmeter pro Person gehabt haben und jetzt haben wir im Durchschnitt irgendwo zwischen 47 und 55 Quadratmeter pro Person. Und das bedeutet ja, dass wir immer mehr Wohnfläche pro Person zur Verfügung stellen dürfen müssen, obwohl wir immer mehr Menschen werden und eigentlich immer mehr uns mit den Ressourcen und den Ressourcenschonungen auseinandersetzen müssen. Und das hat man jetzt hier in diesem Ansatz der Wohnflächenbegrenzung eigentlich ganz gut getroffen.
Wir werden das jetzt so von verschiedenen Seiten uns mal anschauen, zu welchen Konsequenzen das führt. Den zweiten Begriff, den wir an der Stelle noch mal kurz erwähnen müssen, ist der der Wohnfläche. Mhm. Wenn jetzt Expertinnen und Experten zuhören, was aus unseren Rückmeldungen, die wir kriegen, der Fall ist, eindeutig der Fall ist, dann werden sie wissen, dass es verschiedene Berechnungsvorschriften, Normen, DIN-Normen gibt, die sich mit der Flächenberechnung auseinandersetzen. Und wir brauchen hier nach den Vorgaben der KfW die sogenannte Wohnflächenverordnung. Das ist eine andere Berechnungsgrundlage als die DIN zum Beispiel. Was sind Wohnflächen oder welche Flächenarten werden voll angerechnet? Das sind natürlich Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küchen, Badezimmer, Flure, Abstellräume und so weiter. Abstellräume innerhalb der Wohnung, muss ich sagen. Und Wintergärten, wenn diese beheizt werden, dann würde ich die auch nicht mehr als Wintergarten bezeichnen, aber sei es drum. Diese Flächenarten werden zu 100% zur Wohnfläche hinzugerechnet. Dann gibt es Flächen, die nur zur Hälfte berechnet werden. Das sind Balkone, Loggien, Terrassen, auch ganz spannend, und unbeheizte Wintergärten. Und es gibt Flächen, die werden nicht angerechnet. Das sind unbeheizte Keller, Garagen, Heizungs- oder Technikräume, Treppen mit mehr als 3 Stufen, Waschküchen als Beispiel. Dann gibt es noch eine gewisse Abstufung, was die Raumhöhe angeht, also Räume mit Dachschrägen. Raumhöhen über 2 Meter werden voll angerechnet, Raumhöhen zwischen 1 und 2 Meter nur zur Hälfte und unter 1 Meter werden sie nicht angerechnet. Und dann muss man noch dazu sagen, also auch diese Wohnflächenberechnung nach Wohnflächenverordnung ist auch Standard eigentlich bei dem Bauantragsverfahren. Also auch das ist etwas, was, oder sagen wir mal, auf jeden Fall bei vermieteten Objekten auf jeden Fall mit ausgewiesen wird, sowieso mit ausgewiesen wird. Das heißt, darauf bezieht sich das Ganze. Es wird also darum gehen, das Verhältnis sozusagen wird begrenzt eigentlich, würde ich mal sagen. Also ich habe jetzt bei einem, sagen wir mal, einer Einheit, die standardmäßig für 4 oder 5, sagen wir mal 5 Personen vorgesehen wird oder geplant wird, also eine ganz klassische Situation, Eltern mit 3 Kindern. Das heißt, ich habe aus der Nutzung heraus ja den Wunsch nach 4 Individualräumen für die Personen, also Elternschlafzimmer 1 plus 3 Kinderzimmer wären dann 4 Räume. Wohnzimmer wäre der 5. Individualraum in meiner Wohnung. Das heißt, mit 5 Individualräumen hätte ich auch schon den Flächenbereich 100 bis 115 Quadratmeter abgedeckt. Da würde ich sagen, bei einer Etagenwohnung wäre das auf jeden Fall groß genug. Also das ist sicherlich kein Problem, also es ist eher ein Problem, so eine Wohnung zu finden im Moment, aber an sich ein gutes Verhältnis. Also für 5 Individualräume, 3 Kinderzimmer, Elternschlafzimmer, Wohnzimmer, 100 bis 115 Quadratmeter wäre da der zulässige Korridor. Kein Problem, oder? Eine Etagenwohnung in der Größenordnung kriege ich gut geplant, sagen wir mal, vom Grundriss.
Ja, im mehrgeschossigen Wohnungsbau stehen ja auch nicht die großen Probleme an, sondern es ist genau eher der Individualbau, der uns, wenn man das so formulieren möchte, Probleme schafft.
Wenn wir jetzt nochmal bei der Etagenwohnung bleiben, selbst wenn ich jetzt für 3 Kinder nicht 3 Kinderzimmer hätte, sondern Wohnraum ist teuer, ich gehe sozusagen auf 1 Zimmer weniger, also 2 Kinderzimmer, Elternschlafzimmer, Wohnzimmer, hätte ich 4 Individualräume, dann hätte ich noch eine zulässige Wohnungsgröße bis 100 Quadratmeter. Also im Etagenwohnungsbau alles überhaupt kein Problem von der Grundrissgestaltung. Aber wir haben, wenn wir uns die gebaute Realität anschauen, ein Thema im Wohngebäudebereich, also im Einfamilienwohngebäudebereich. Ne? Da hätte ich jetzt die Situation, dass ich, wenn ich mir
Das Erdgeschoss
anschaue oder ich habe ein flächenmäßig begrenztes Grundstück. Das heißt, ich habe im Erdgeschoss normalerweise die Situation, dass da nur das Wohnzimmer als Individualraum untergebracht wird. Vielleicht auch nochmal ein Gästezimmer oder Büro, das mag sein. Im Obergeschoss standardmäßig dann die Schlafräume, also die Kinderzimmer und das Elternschlafzimmer. Das Bad ist dann meistens da, der Flur natürlich, Treppenraum. Und im Dachgeschoss dann vielleicht auch nochmal 2 Räume aufgrund der Schräge vielleicht. Das heißt, wenn ich jetzt einerseits überlege, das kriege ich natürlich hin, ja, also ich habe im Erdgeschoss habe ich das Wohnzimmer, ich habe 3 Individualräume im Obergeschoss, ich habe nochmal 2 Individualräume im Dachgeschoss, bin ich ja bei 6 Individualräumen. Das heißt, ich habe, wenn ich jetzt rumdrehe wiederum, eine zulässige Wohnfläche von 115 bis 130 Quadratmeter. Also bis 130 Quadratmeter dürfte mein Haus, mein freistehendes oder auch in Reihe gebautes Einfamilienhaus groß sein von der Wohnfläche her. Und da sind wir sicherlich auf der Grenze. Also wenn man da, also meiner Meinung nach, Lars, ich frage dich auch gleich, wenn ich da schaue, was so wie die Grundrisszuschnitte im Einfamilienhausbereich sind, würde ich sagen, das wird knapp bis 130 Quadratmeter und nicht größer, die Wohnfläche zu haben. Vor allem, wenn ich ja im Einfamilienwohnhausbereich ja auch noch sage, ich habe in der Regel ja eine Terrasse im Außenbereich und die zählt zur Hälfte ja auch noch zur Wohnfläche dazu. Gut, den Treppenraum kann ich dann wieder rauslassen, aber ich behaupte mal, das führt da zu einer Einschränkung.
Absolut. Also sobald ich über 130 Quadratmeter bin im klassischen Einfamilienhaus, dann steigt die Anzahl der notwendigen Individualräume. Und da muss man überlegen, schaffe ich das überhaupt noch? Und wenn ich in die Landesbauordnungen hineinschaue, Aufenthaltsräume, was macht ein Aufenthaltsraum zu einem Aufenthaltsraum? Die Mindestgrößen, die Tageslichtversorgung und dann in die Grundrissplanung übergehe, dann wird es schwer, das zu realisieren. Und jetzt hattest du ja auch schon den Dachgeschossausbau adressiert. Wie häufig haben wir den Dachgeschossausbau nicht bereits in der Bauphase integriert, aus Kostengründen? Das heißt, dann reduziere ich ja nochmal die Individualräume, die ich gegebenenfalls im Dachgeschoss mitnehmen kann. Und das sorgt dafür, dass wir kleinere Einfamilienhäuser bekommen oder halt, und das ist ja auch eine Intelligenz der Planenden, dass ich mir über Flächensuffizienz Gedanken machen muss. Das heißt, wie kann ich individuell Räume gestalten und wie kann ich die Wohnanforderungen und auch den Wohnkomfort so gestalten, dass er mit dem Einklang der Effizienz und Suffizienz denn einhergehen kann.
Und spannend auch die Rückkopplung wieder zu den Kosten. Also ich könnte jetzt ja sagen, okay, jetzt nur auf die Flächen geachtet oder nur auf die Flächen geguckt, nehme ich halt den Technikraum im Erdgeschoss raus, baue einen Keller, baue da die ganze Technik rein, Abstellraum rein und so weiter, alles gut. Dann kann ich im Erdgeschoss noch einen Individualraum dazu machen. Aber dann wird es natürlich richtig teuer, weil ein Keller ist der teuerste Raum, den ich bauen kann.
Ja, und genau da fängt es eigentlich an, dass wir als Planende uns wieder Gedanken machen dürfen müssen. Also wenn wir jetzt einfach mal auch die Low-Tech-Prinzipien mit einfließen lassen, also das Weglassen, die Frage zu stellen, was kann das Gebäude denn eigentlich leisten? Wie viel Technik brauche ich denn? Und was kann ich von der Technik weglassen? Gehen wir wieder an die Anfangsfrage, die du gestellt hast gegenüber der Biomasse. Wenn ich natürlich jetzt eine Anlagenkonfiguration platzieren möchte oder sogar brauche, um das Gebäude zu versorgen, dann muss ich auch die Standflächen dafür zur Verfügung stellen. Wenn ich aber das Gebäude so konzeptioniere, dass ich die Technik weglassen kann, dann brauche ich auch nicht viel Platz für Technik und kann das Ganze auf einem reduzierten Grundstück oder Grundfläche bereitstellen. Und das ist die Aufgabe, die uns eigentlich wieder als Planende zuteil werden lassen muss. Wir müssen nicht alles mit Technik erschlagen, sondern wir müssen uns Gedanken machen, wie können wir gute Prinzipien umsetzen? Wie können wir den sommerlichen und den winterlichen Wärmeschutz berücksichtigen, dass wir uns mit den Sonnengangsverläufen auseinandersetzen, dass wir uns mit Nachtkühlungen auseinandersetzen, dass wir in gemeinschaftliche, kollektive Versorgungen gehen? Das sind alles Grundattribute, die wir mal in der Lehre, in der Ausbildung gelernt haben, die dann aber vergessen worden sind, weil wir einfach große Technikpakete in das Gebäude platzieren. Und da setzt im Grunde genommen KNN an, mach dir Gedanken zu dem Gebäude und auch zu den Grundrissen und den Flächen, die du nutzen möchtest.
Und ich erweitere das nochmal um die Ökobilanz, weil auch das ist ja ein Zusammenhang. Ich glaube, dass das jedem einleuchtet, dass wenn ich ein Gebäude kleiner baue, was ja erstmal, wo du gesagt hast, dass das die richtige Richtung ist. Trotzdem ist es noch ein freistehendes Einfamilienhaus, dann steigt natürlich trotzdem der Anteil der Konstruktion am umbauten Raum. Das heißt, auch da habe ich dann wieder über die Rückkopplung der Ökobilanz, also diese 24 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Netto-Raumfläche, habe ich ja wieder einen Deckel oben. Das heißt, ich muss auch gucken, dass ich bei der Ökobilanz entsprechend nicht über die Grenze komme. Und da bin ich jetzt auf, wenn ich jetzt mal aus Sicht des Klimaschützers da drauf schaue, bin ich total begeistert, weil dann habe ich ja die Nachhaltigkeit, und das steckt ja im Begriff mit drin, habe ich die Nachhaltigkeit sehr gut abgedeckt. Ich habe die Effizienzprinzipien, ich habe die Suffizienzprinzipien, ich habe die Ökologie, die Ökonomie, habe ich da gut abgebildet. Und es wird ganz spannend sein zu beobachten. Da wird jetzt viele Überlegungen reinfließen sicherlich. Wie sieht ein Familienhaus, was ja immer noch nachgefragt ist von den Bürgerinnen und Bürgern als Wohnkonzept, wie sieht eigentlich ein Gebäude aus, was diese Anforderungen gut erfüllt letzten Endes? Und das wird anders aussehen, Fragezeichen, aber ich würde mal ein Ausrufezeichen dahinter machen. Es wird sich in Teilen anders aussehen als der konventionelle Einfamilienhausbereich, Neubaubereich der letzten Jahre.
Absolut. Und das ist ein sehr spannendes Feld. Und da sehen wir auch die Dynamik. Also auch im Neubau, der eigentlich gar nicht mehr der Hauptadressat ist für die Bauschaffenden, weil es ja eher in den Umbau geht. Das heißt, das, was wir schon gebaut haben und als gelebte Baupraxis verwenden, dass wir uns damit auseinandersetzen. Wie können wir dort diese Ansätze realisieren und verwirklichen? Und wenn wir den Neubau nehmen, dann haben wir einfach nur begrenzte Flächen, die zur Verfügung stehen. Bauen bedeutet ja auch immer eine Veränderung des Vorhandenen. Also ich kann dort, wo heute ein Biotop ist, nicht durch Ausgleichszahlungen das Biotop ersetzen, sondern ich nehme das Biotop weg und setze dort ein Gebäude hin und ordne dem einen Zweck zu. Und ist das denn überhaupt auch in der ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit etwas, was wir wollen? Und dazu kommt der eingesetzte Materialien, die wir dazu brauchen. Also wenn wir schon bauen, wenn wir schon Planer, wenn wir schon Bauschaffende an das Gebäude heranbringen, wenn wir Materialien nutzen, sich darüber Gedanken zu machen, können wir das denn noch mit dem, was vorhanden ist? Und ich finde das einen spannenden Ansatz und der auch immer mehr bei den Planenden eine Sensibilisierungsspur hinterlässt und dann auch die aufklärenden Beratungsgespräche bei den Bauherren zu hinterfragen. Das ist natürlich anstrengend, weil das Beratung ist und vielleicht auch so ein bisschen den Horizont erweitern. Was wollen wir denn eigentlich erreichen und was müssen wir erreichen, damit wir das, was wir haben, auch entsprechend nutzbar machen können?
Ja, also ich bin, ich war anfangs etwas skeptisch, ehrlich gesagt, muss ich sagen, als ich das so zum ersten Mal gehört habe und mir das so mal überflugsmäßig angeguckt habe, war ich eher skeptisch. Ich muss sagen, ich bin eigentlich aus einer, wie gesagt, aus dieser theoretischen Sicht immer mehr begeistert, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber sag mal, durchaus angetan von diesem Förderprogramm. Weil es dafür sorgt, was du eben schon gesagt hast, dass halt der Neubaubereich auch dann nur noch der gefördert wird, der in diese Klimaschutzziele und Nachhaltigkeitsziele eben hineinfällt. Mir würden natürlich wie jedem Menschen auch wiederum noch Sachen fehlen, ehrlich gesagt, die noch nicht adressiert werden. Also dieses Thema der Kreislaufwirtschaft wird da noch nicht so richtig adressiert. Das Thema Ressourcenpass habe ich jetzt da auch noch nicht wiedergefunden, ehrlich gesagt, in dem Programm. Vielleicht kommt das noch als ein Update nächstes Jahr, ich weiß es nicht.
Na, über das QNG haben wir ja die Fortführung. Das QNG ist ja erstmal adressiert und da können wir über das QNG selber dann auch die Fortschreibung der Anforderungen hereinbringen.
Ja, das wäre relativ einfach auch machbar und es ist auch alles da. Ne? Also muss man schon auch sagen, wenn ich jetzt mir die Softwarehersteller anschaue, die das schon implementiert haben, den Nachweis, QNG-Nachweis für die Ökobilanz zum Beispiel, dann sind da auch die Tools in der Regel schon mit eingebunden, um auch kreislaufgerechtes Bauen, Urban Mining Index und so weiter mit auswerten zu können. Also das ist ein kleiner Schritt sozusagen. In der Praxis ist das alles da. Darf man jetzt nicht zu laut sagen, weil alles, was automatisch mit da ist, kriegt man kein Honorar mehr für. Aber das ist noch ein anderes Thema. Also ich bin ganz angetan, ehrlich gesagt. Ich finde das an sich sehr gut, so die Zahlen, ohne jetzt schon in der Breite mir jetzt Gedanken gemacht zu haben zu Grundrissaufteilungen, finde ich die Zahlen erstmal gut und auch auskömmlich, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt sage, wir hatten eben diesen Fall der fünfköpfigen Familie, je nachdem wie viel Kinderzimmer ich habe, liegt das dann zwischen 100 und 115 Quadratmetern Obergrenze für die Wohnfläche. Das ist schon eine Menge, vor allem weil Flure zum Beispiel ja nicht mehr zur Wohnfläche gehören. Also damit kommt man auf jeden Fall auf einen vernünftigen Grundriss im Geschosswohnungsbau. Und das finde ich erstmal sehr gut, ehrlich gesagt. Ja, also Daumen hoch, würde ich sagen.
Die richtigen Ansätze.
Auf jeden Fall, was wir daraus machen.
Also es gibt ja immer nur einen ersten Aufschlag und was wir als Bauschaffende, als Bauplanende daraus machen und wie wir unsere Bauherren, Investoren davon überzeugen, vielleicht etwas mehr zu machen, also mehr klimaresilientes und klimarobustes Bauen voranbringen, das ist ja uns dann überlassen und ist dann die gelebte Alltagsplanerpraxis.
Absolut. Und der Freiraum ist auch da. Also den sehe ich durchaus. Wir haben das letzte Mal kurz über diese älteren Wohnsiedlungen gesprochen in Deutschland. Ist auch egal, ob die denkmalgeschützt sind oder nicht. Auch da wird es ganz spannende Konzepte geben müssen. Das ist schon so ein bisschen Ausblick, aber ich will den nicht zu früh jetzt nach vorne ziehen, der in die richtige Richtung gehen könnte. Also es laufen viele Randbedingungen. Ich würde sagen, wird gut gesetzt. Man hat leider viel oder einige Gelegenheiten in der Kommunikation, in der Politikkommunikation, im Politikgeschäft verstreichen lassen in den letzten Jahren. Leider Gottes muss da so ein bisschen Image wieder gut machen, aus meiner Sicht der Dinge. Und was auch tragisch, Gott sei Dank, wie auch immer man das jetzt nennen will, in die richtige Richtung läuft, sind die privatwirtschaftlichen Zinsen. Also auch da habe ich ein Förderinstrument über zinsgünstige, fast zinsfreie Darlehen und Zuschussvarianten da einen ordentlichen Anreiz zu setzen, sodass man sich damit beschäftigt. Also aus meiner Sicht geht das in eine richtige Richtung.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Mit KNN werden wir zeigen, dass Klimaschutz und Bauen zusammengehen kann. Wir gehen über das Programm nicht nur das Thema Energiestandard, sondern schauen auf das ganze Gebäude von der Entstehung bis zum Betrieb an. Und das ist genau das, was wir eigentlich erreichen wollen, dass wir nicht nur die Anfangsinvestitionen adressieren, sondern den Gebäudelebenszyklus mit in den Fokus rücken und dann alle anderen Themenfelder, die wir ja heute auch thematisiert haben, im Grunde genommen mit angehen und in den Planungsprozess integrieren. Und das geht nur, wenn wir in der frühzeitigen Planungsphase interdisziplinär zusammenarbeiten. Und eigentlich wieder uns auf das besinnen, was wir mal gelehrt bekommen haben oder das, was wir lehren, dass wir die Planung und das Gebäude in den Fokus rücken.
So, merkt man, dass ich eine Nachricht bekommen habe. Sorry dafür. Aber nichtsdestotrotz, also ich würde jetzt für heute den Deckel zumachen und ein bisschen über kommende Themen sprechen wollen. Mhm. Noch ganz kurz als Abschluss. Und zwar hatten wir das letzte Mal schon angerissen, das Thema der Siedlung in Aachen, aber sie soll ja auch nur beispielhaft dienen für Siedlungen im Gebäudebestand und wie man die sozusagen in die richtige Richtung treibt. Das heißt quartiersbezogene Energiekonzepte, wo ich dann relativ schnell sinnvollerweise auf die Frage stoße, kann ich wegkommen von der gebäudeindividuellen Wärmeversorgungstechnik hin zu einer quartiersbezogenen Wärmeversorgungstechnik, also über Nahwärmenetze, kalte Nahwärmenetze vielleicht. Wie geht der Weg dahin? Da hatten wir in einem Vorgespräch uns auch mal drüber unterhalten, weil da so ein bisschen, und dann würde ich auch an dich das Wort richten, so ein bisschen kommt mir das vor, wie entweder beißt die Katze sich in den Schwanz oder zwei Parteien stehen sich gegenüber und gucken sich erwartungsfroh an. Der andere möge jetzt mit dem Prozess beginnen. Also die Eigentümer einer Siedlung warten darauf, dass es was Großes Ganzes gibt, sind auch bereit, so einen Prozess mitzugestalten, wissen aber nicht, wie soll ich damit anfangen. Es gibt Fragen, die ich schon habe als Eigentümer, Fragen, die ich nicht habe, die mir noch nicht einfallen. Andererseits, auf der anderen Seite gibt es vielleicht die Energieversorger, es gibt die Kommunen, es gibt die Energieberatungsagenturen, die vielleicht auch noch nicht an allen Orten soweit sind, so einen Prozess initiiert zu haben. Und was ist unsere Idee, da so einen Stein ins Wasser zu werfen? Ich würde jetzt nicht sagen, einen Stein ins Rollen zu bringen, sondern wenigstens mal ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten.
Naja, im Grunde genommen einen Marktplatz zu schaffen. Ja, es gibt auf der einen Seite diejenigen welche, das sind die Bewohnenden und die Eigentümer dieser Siedlung und auf der anderen Seite die Anbietenden, die Energie vergeben möchten. Und es gibt die Akteure dazwischen, die Planenden, die Beratenden, aber auch die Ausführenden, da kommt zum Beispiel Tiefbau dazu. Und die müssen zueinander miteinander finden, die müssen voneinander wissen und man muss diesen Prozessschritt, wie kann ich denn eine gemeinschaftliche Versorgung beispielsweise über Nahwärme realisieren? Wie können wir zum Beispiel Ansätze von Nahwärme in Bürgerhand realisieren? Und dann kommen ganz unterschiedliche Fragestellungen. Die Technik, die können wir erklären. Wir können sagen, wir können irgendwo ein Geothermiefeld aufsetzen, wir können eine Biomasseanlage realisieren, wir können eine Agri-PV-Anlage, was auch immer die Konstellationen draußen vor Ort mitgeben. Also auf der technischen Seite sind wir relativ sicher dessen, wie wir umgehen können. Wir können auch sagen, wie dick muss das Rohr sein, was in die Erde gelegt werden muss, wie viele Anschlussnehmende, welche Anschlussleistungen. Das sind alles bilanzielle Thematiken, die wir relativ einfach adressieren können. Aber wir stoßen auf ganz profane, einfache Fragestellungen, die dann vielleicht die Eigentümer haben? Wie zum Beispiel, wer betreibt denn ein solches Netz? Welchen Vertrag muss ich denn schließen? Wie verbindlich ist das denn? Was ist denn, wenn einer der Anschlussnehmenden nicht mehr mitmachen möchte, aber die Erzeugungsanlage auf seinem Grundstück oder über sein Grundstück geht? Also so ganz einfache Fragestellungen, die uns berühren und die an uns adressiert werden, wenn wir Menschen und Akteure zusammenbringen wollen. Und da geht es so ein wenig, so einen Leitfaden herauszuarbeiten, vielleicht so eine Cloud, eine Wolke mit Ideen und mit Akteuren zusammenzufinden und diese dann wie einen roten Faden von der Idee zur Konzeptionierung, zur Umsetzung und auch des Betriebes eines solchen Nahwärmenetzes eventuell aufgesetzt werden können. Und das wollen wir versuchen mit unterschiedlichen Gesprächspartnern, mit unterschiedlichen Stimmen, auch von den Bürger und Bürgerinnen, von den Eigentümern mitzunehmen, damit wir die Beteiligten sensibilisieren und darüber dann den roten Faden im Grunde genommen gewinnen können.
Und wir sind natürlich nicht die Ersten, wir wären es gerne, aber wir sind hier auch nicht die Ersten, sodass wir uns da auch an ein Projekt dranhängen. Das werde ich machen, weil das an der FH in Aachen, also meinem neuen Dienstherren, wie es so schön heißt, verortet ist, ein Förderprojekt. Und das schimpft sich interaktives Planspiel für die kommunale Wärmetransformation. Und das hat genau diese Fragestellungen eben auch und hat das Ziel, also auch ein Tool zu entwickeln, wie diese Akteure, die du eben genannt hast, miteinander ins Gespräch kommen können, um auch einen Startpunkt zu liefern. Da gibt es, wenn jetzt jemand aus Aachen zuhört, ein öffentlich zugängliches Experiment oder ein Workshop, würde ich jetzt mal sagen. Experiment klingt zu abgehoben. Am 17.10. im Öscher Lab, das ist im Kapuzinerkarree in Aachen, also am 17.10., das ist ein Donnerstag, findet so ein Planspiel für ein Quartier in Aachen tatsächlich am Beispiel statt. Das ist schon der zweite Workshop dazu. Und ich werde rund um dieses Forschungsprojekt auch Stimmen einfangen, bei dem Workshop auch Stimmen einfangen, sodass wir dann auch im Nachgang, und du wirst das auf deiner Seite, denke ich, dann auch tun, aus der technischen Sicht vielleicht mehr, aus anderen Kommunen berichtend, sodass wir da, ich vermute mal, eine mehrteilige Serie draus machen, vielleicht auch so einen Dialogabend tatsächlich mal live durchführen, das fände ich auch ganz spannend, weil das eben ein ganz großer Hebel ist, um überhaupt kommunale und überregionale Klimaschutzziele zu erreichen. Also vielleicht solltest du das auch noch mal klar machen. Also das Ziel, was sich viele Kommunen ja gesteckt haben, freiwillig oder nicht, klimaneutral zu werden. Und viele Kommunen sind da ja sehr ambitioniert, was die Zeitfenster angeht, in denen das geschehen soll. Diese Ziele sind eben ohne solche quartiersbezogenen Lösungen nicht erreichbar.
Absolut. Und man kann das nicht immer nur den Stadtwerken, und wir haben ja häufig auch gar nicht überall Stadtwerke, überlassen, sondern wir müssen das aus Bürgerhand vorantreiben. Und da müssen wir im Grunde genommen zeigen, dass es geht, also mit Best-Practice-Beispielen, aber auch diese unterschiedlichen Fragestellungen, die in ganz unterschiedlichen Dimensionierungen aufkommen können, versuchen zu bündeln und auch aufzuzeigen, sodass wir daraus dann auch etwas werden lassen können, was im Grunde genommen das Ganze beleuchtet und auch zur Umsetzung beitragen kann.
Ja, Lars, ich würde sagen, ich bin begeistert. Das ist irgendwie die Hauptziel dieses Podcasts, dass wir uns gegenseitig immer begeistern für diese Themen und auch darüber sprechen. Ich danke dir, Lars. Bei mir, kleiner Ausblick, steht der Beginn des Semesters an. Das ist immer eine sehr turbulente Zeit, deswegen haben wir auch noch keinen ganz konkreten Termin für unsere nächste Folge. Bei mir ist so dieser 17.10. steht im Raum, da werde ich auf jeden Fall Stimmen einsammeln. Was passiert bei dir in nächster Zeit?
Ja, bei mir steht jetzt auch das Semester los. Habe dich ja ein bisschen beerbt in Koblenz, PAK 1, Bauphysik und auch Bauphysik und energieoptimiertes Bauen in Mainz. Und worauf ich mich sehr freue, ist die Erweiterung der Zusammenarbeit auch mit der Bonner Energieagentur. Diesen Leitfaden für Nahwärme und die Fragen, die da drumherum gehen, den entwickle ich gerade und hoffe dann auf viel Zuspruch auch von Beteiligten. Das heißt, wir wollen mal ein bisschen über die Ländergrenzen schauen, auch über die kommunalen Grenzen schauen. Wir wollen das an bestimmte Projekte adressieren, sodass wir dann auch wirklich Handlungsempfehlungen herausgeben können. Und das sind so die Themenfelder der nächsten ein, zwei Tage.
Länger guckst du gar nicht mehr, ne?
Nein.
Hauptsache die nächsten zwei Tage überleben.
Sind gefüllt,
genau. So, bei mir geht es noch weiter, auch mit dem Projekt im Dom, also mit dem Thema Auralisierung. Ja, das läuft immer noch parallel dazu. Und sobald es da was zu vermelden gibt, binden wir das sicherlich auch mal ein. Schließlich heißt das Bauphysik und nicht nur Wärme- und Energietransformation. Lieben Dank an dich, Lars. Lieben Dank an die Zuhörenden. Vielen Dank für die durch die Bank weg positiven Rückmeldungen. Das baut uns auf und motiviert uns weiterzumachen. Und als gute Gewohnheit, Lars, das letzte Wort an dich. Ich sage schon mal Tschüss.
Ja, vielen lieben Dank, lieber Martin, für die Aufbereitung des Themas. Ich war da aber relativ überrascht, aber ein wichtiges Thema. Wir brauchen nicht nur mehr Wohnungen, sondern auch die richtigen Wohnungen. Wir müssen nachhaltiger bauen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und wir brauchen Wohnraum, der sich an konkreten Bedarfen der Bürger und Bürgerinnen orientiert. Und wir haben, glaube ich, heute ein Thema gefasst, was diese Zukunft mitformen kann. Und deswegen freue ich mich auf den weiteren Dialog. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen.
Tschüss.